Hallo und herzlich willkommen zu dem Sabbatschul-Podcast. Der Titel der dieswöchigen Betrachtung lautet: Kommt her zu mir. Wir wünschen viel Freude und Gottes Segen beim Zuhören.
Willkommen, schönen Sabbatmorgen heute wiederum. Wir sind wieder in gewohnter Runde hier in Bogenhofen. Sabbatschulbetrachtung, diesmal Lektion Nummer 5 mit dem Titel Kommt her zu mir, und wir wissen, wie es weitergeht, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Bevor wir mit unserem Gespräch beginnen, lade ich euch ein, dass wir still werden zu einem Gebet. Unser treuer Vater, wir danken dir, dass wir hier wieder zusammen sein können. Herr, gib, dass wir dieses Gespräch jetzt in deinem Sinn führen. Gib, dass wir gut uns einprägen können, wie wichtig es ist, dass wir alle Lasten, die wir haben, zu dir tragen und dass du uns davon befreien willst, dass du uns Ruhe geben willst. Ich danke dir für diese Einladung, die du da ausgesprochen hast im Evangelium. Und wir wollen sie anschauen, darüber nachdenken und sie ganz ernst nehmen, auch für unser Leben. So sei du nun mit uns und lenke unser Gespräch. Amen.
Amen.
Ich möchte, dass wir uns hier gleich in medias res begeben, indem wir den Text lesen. Der Haupttext, mit dem wir uns heute beschäftigen, steht im Matthäusevangelium im 11. Kapitel. Das sind 10 oder 11 Verse, die wir uns da anschauen. Und wir beginnen sie zu lesen. Matthäus Kapitel 11, Vers 20 bis 28. Und da darf ich jetzt dich, Gerson, bitten, dass du das liest, ja? Matthäus 11, 20 bis 28.
Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Weh dir, Chorazin, weh dir, Bethsaida, wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, so hätten längst sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis an den Himmel erhoben bist, du wirst bis zum Totenreich hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Zu der Zeit begann Jesus zu sprechen: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du das den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen gezeigt. Ja, Vater, denn so gefiel es dir. Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn zeigen will, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.
Danke, Gerson. Ich finde, dass der Text hier einige interessante Einsichten gibt, wie Jesus da denkt. Wenden wir uns einmal an die Geografie, um die es hier geht. Habt ihr eine Vorstellung von diesen Städten, die er hier schildert? Also ich beginne hier in Vers 21, nicht? Weh dir Chorazin, weh dir Bethsaida. Und dann hätte es noch hier Kapernaum in 23, nicht? Tyrus und Sidon erträglicher am jüngsten Tag des Gerichts, Sodom erträglicher am jüngsten Tag des Gerichts. Also Sodom ist besser dran als Kapernaum und Tyrus und Sidon, zwei Sätze, Tyrus und Sidon sind besser dran als Bethsaida und Chorazin. Was bedeutet das? Da steckt nämlich eine Spannung drinnen. Sind euch die Städte vertraut?
Bitte. Ich finde es ganz interessant, welche Städte hier als Gegenpol zu den jüdischen oder in dem Fall galiläischen Städten gezogen werden. Tyrus und Sidon sind phönizische Städte, die ursprünglich für den Baalskult eigentlich mitverantwortlich sind und denen überhaupt in...
Isabel und Ahab, was für eine Katastrophe, nicht?
Und das sind die Städte, die hier besser dran sind als die galiläischen Städte. Sodom ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Sodom und Gomorra hat es ja heute in den allgemeinen Sprachgebrauch für komplettes Chaos und Unmoral geschafft. Ja. Und diese Stadt soll an der Stelle besser dran sein als Kapernaum, ja. Das ist schon bezeichnend. Und
interessant ist noch, wo die Städte liegen, nicht Kapernaum, bis in den Himmel erhoben. Eigentlich ist Kapernaum die niedrigste Stadt von allen, denn die liegt direkt am See Genezareth, ganz unten, ich weiß nicht, 300 irgendwas Meter unter dem Meeresspiegel. Bethsaida und Korah sind wenigstens am Berg oben, aber auch in der Nähe des Sees Genezareth. Man kann auf den See schauen von dort. Und das ist offensichtlich alles so in Spaziergang oder Wanderungsweite voneinander entfernt. Nicht? Also wenn Jesus da einen Tag spazieren geht, dann kommt er in alle drei Städte. Nicht? Die sind also ziemlich knapp beieinander. Und es wird ja hier gesagt, nicht, in welchen er am meisten seiner Taten geschehen waren. In welchen am meisten seiner Taten geschehen waren. Und sie hatten sich doch nicht gebessert. Das heißt, Jesus hat das Problem, dass sozusagen, wenn die Sodomiten das gesehen hätten, wenn die Türer, die Sidonier das gesehen hätten, da wäre was passiert. Aber da, rund um den See Genezareth, passiert nichts. Und das hat ihn hier wohl, glaube ich, sehr gekränkt. Das hat er nicht gern gesehen. Und deshalb dieser Fluch, dass sie schlimmer dran sein werden als die Städte, von denen wir alle wissen, dass sie eigentlich schlimm dran sind. Wir haben eine Lektion darüber, dass wir zur Ruhe finden, und das Ganze beginnt eigentlich mit einer Fluchrede. Was haltet ihr davon?
Ich denke, das hilft uns zu erkennen, in welchem Zusammenhang diese Worte stehen. Das ist ja ganz wichtig. Ja. Die werden nicht irgendwo hingesprochen, sondern du hast tatsächlich diese Warnrufe bezüglich dieser Städte. Und es erinnert mich auch daran, dass weil es geht ja hier um die Wundertaten. Das heißt ja am Anfang, das sind ja Wundertaten geschehen, und in diesen Städten waren mehr Wundertaten geschehen als in den anderen. Dass offensichtlich Wunder keine Garantie sind für eine Bekehrung oder Glauben.
Das ist traurig, oder?
Ja.
Wenn wir uns oft danach sehnen, nicht, was wäre, wenn Jesus heute unsere Kranken einfach mit Handauflegung heilte? Wäre er unter uns? Nicht? Er würde auch wie damals einen regen Zulauf haben. Mhm. Aber anscheinend ist das nicht eine Garantie dafür, dass der Mensch sich dann wirklich bekehrt und bessert. Das ist etwas sehr, sehr Nachdenkenswertes, finde ich. Ja, bitte.
Ich meine, Jesus hat auch oft Menschen gesund gemacht, die aufgrund ihres Lebensstils oder ihres Lebenswandels krank geworden sind.
Ja.
Und es hat offensichtlich auch bei diesen Leuten nicht zu einer Besserung geführt. Die waren froh und dankbar, dass sie jetzt wieder so weitermachen konnten wie gewohnt, ohne ein Hindernis zu haben. Und das ist das Traurige, dass es bei uns auch heutzutage wahrscheinlich das nicht anders ist.
Ja, wahrscheinlich. Bitte.
Ich glaube, das ist auch das Problem, weswegen es diesen Städten schlechter ergehen wird als denen, die Wundertaten nicht hatten. Dass diese Wundertaten schaffen ein Mehr an Verantwortung und ein Mehr an Bewusstsein und Erkenntnismöglichkeit. Und das ist womöglich auch der Grund, warum das Gericht bei ihnen stärker zum Tragen kommen wird, weil sie die Möglichkeit zu erkennen hatten, die Sodom und Tyrus, Sidon vielleicht nicht so hatten.
Interessant ist, dass Jesus an einer anderen Stelle mal sagt, wenn ihr meinen Worten nicht glaubt, so glaubt mir doch um der Werke willen. Mhm. Also so, als ob die Wunder genau der Beweis wären. Und als Johannes kommt und sagt, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten, dann gibt er als Antwort nicht diese Stelle aus den Propheten des Alten Testaments, nicht die Blinden sehen, die Lahmen gehen und gesegnet ist, wer sich nicht ärgert an mir. So. Also die Wunder hatten wohl eine Bedeutung im Sinne, dass klar wurde, dass Gott hinter der Sache stand. Aber trotzdem waren sie nicht überzeugend genug. Könnte das ein Grund dafür sein, dass wir es heute, bevor Jesus wiederkommt, mit so wenigen Wundern zu tun haben? Dieser Art, sage ich jetzt mal ganz provokant. Oder kommt das noch? Gibt es sowas nochmal? So.
Naja, Jesus wird ja nicht nochmal hier auf die Erde kommen, bevor er wiederkommt, um die Wunder zu tun, die er damals getan hat. Aber ich glaube, das ist hier so auch ein bisschen ein Gewöhnungseffekt, der hier eingekehrt ist. Jesus war schon eine Weile unterwegs. Ich meine, wir sind jetzt bei Kapitel 11. Und die Menschen haben sich irgendwie daran gewöhnt. Es ist jemand da, der mir hilft, wenn es mir schlecht geht. So wie ein Automat. Und dann lebe ich mein Leben weiter und der zieht weiter und damit haben wir die Sache erledigt. Und das war nichts mehr Besonderes, dass Jesus jemanden gesund gemacht hat. Vielleicht für die einzelne Person schon, aber für das Umfeld eher dann nicht mehr.
Ja, bei all dem Zulauf, den er hatte, muss man sich ja wundern, wie das dann nach 3,5 Jahren seiner Tätigkeit so einfach geklappt hat mit der Kreuzigung. Ja. Da hätte er eigentlich einen Volksaufstand geben müssen. Gegen diese Entscheidung, nicht? Müsste man sich sagen.
Ja. Wobei das ja ganz interessant ist, er verliert ja auch viel Zulauf gegen Ende seines Lebens, als er sich eben nicht zum König krönen lassen will. Und das zeigt so dieses falsche Verständnis, das im Volksglauben an der Stelle vorhanden ist und das vielleicht auch hier zu diesem Glauben führt, dass man auf bestimmte Wunder wartet, aber sie dann doch nicht akzeptieren will.
Je stärker er sich als Messias outet, nicht, desto zögerlicher werden die Leute. Das ist ganz interessant im Verlauf der Evangelien, das stimmt. Ja.
Und vor allem sich auch nicht bestätigt das Bild, was Sie von ihm haben. Sie erwarten ja einen König, der auf dem Thron sitzt, der die Römer vertreibt und der auch andere zu einer Macht, gerade die Jünger auch zu einer Macht erhebt und so. Das ist ja nicht das wahre Bild des Messias. Ja. Und dadurch werden manche enttäuscht und ziehen sich dann zurück.
Ja. Wahrscheinlich werden auch viele die Bergpredigt nicht gerade verkraftet haben, nicht? Wenn man sieht, wie radikal Jesus da argumentiert. Gut, ich bin jetzt hier im zweiten Teil dessen, was wir vorhin gelesen haben. Jesus sagt, ich preise dich, Vater und Herr Himmels und der Erde, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Was? Wovon redet er hier? Es ist wohlgefällig gewesen vor dir. Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. Niemand kennt den Sohn, denn nur der Vater. Niemand kennt den Vater, denn nur der Sohn. Und wem es der Sohn will, offenbaren. Also dieses Bild kompletter eine. Wovon redet er hier? Dass du es den Unmündigen offenbart hast und vor den Klugen und Weisen der Welt ist es verborgen. Wieso? Was ist das? Was meint ihr?
Gerson, sag. Es liegt nahe, den christlichen Bezug, den man vielleicht aus dem Gesamtkontext des Neuen Testaments hat, gerade Römer 13, hier, dass man hier die Öffnung zu den Heiden auch entsprechend aufgreift. Das, was mein Volk nicht wahrhaben will, was mein Volk nicht akzeptieren will, das offenbare ich den Unmündigen,
ganz sicher,
die von nichts eine Ahnung
nicht,
haben.
Nicht die Hohen im Volk kriegen es, sondern die Niedrigen im Volk kriegen es. Nicht das Volk, das sich für was hält, kriegt es, sondern die sagen, es genügen uns die Brosamen, die von der reichen Tische fallen. Nicht so in dieser Art. Nicht? Das ist sicher so. Aber was ist es denn? Wovon redet er? Ja?
Ich glaube, hier redet er von seinem messianischen Auftrag und von sich als Messias.
Messianischer Auftrag?
Was die Priester nicht erkannt haben oder nicht erkennen wollten. Und da ist es, glaube ich, der Schlüssel. Die Reichen und die Klugen dieser Welt, die hatten ja einen Messias gar nicht nötig, weil sie waren sich ja selbst genug. Und dann hatten sie ja gar nicht mal das Bewusstsein, dass ihnen etwas fehlt, dass sie doch nicht so reich und nicht so klug sind.
Sie hatten alles im Griff, ja,
Helmut? Was hier sehr spannend ist auch, als Jesus an den Jakobsbrunnen kommt und eben der Samariterin begegnet und die dann in die Stadt zurückkommt und sie sagt, ich habe, glaube ich, den Messias gefunden, kommen sie alle raus. Und das Spannende ist, Jesus macht dort kein einziges Wunder, aber die nehmen ihn als Messias an. Und die nehmen ihn als den an, also den Messias an und freuen sich nicht auf die Wunder, die er hier macht. Er macht nämlich keines. Sie freuen sich, dass sie den Messias gefunden haben. Und die Samariter zu der Zeit, das waren eben nicht das jüdische Volk, es waren die Feinde von den Juden. Ja.
Mhm. Also, wir haben festgehalten, es geht um die Messianität Jesu. Mhm. Ich bin noch nicht ganz durch, bin noch nicht ganz befriedigt. Mhm. Aber ihr seid auf der richtigen Spur, auf jeden Fall. Thomas, bitte.
Ich weiß nicht, ob ich es jetzt treffe, aber anknüpfen an die Geschichte, die du gesagt hast. Sie geben sich offensichtlich mit diesem kleinen, und ich würde schon sagen, Wunder zufrieden, dass Jesus hier etwas über die Frau weiß, was sie ihm ja gar nicht gesagt hat.
Genau.
Ja? 5 Männer hast du gehabt, mit dem zusammen, das ist nicht dein Mann. Und das ist für sie so diesen Moment der Erkenntnis, oh, er ist ein Prophet. Und dann redet sie mit ihm darüber, ja, ich glaube eh, dass der Messias kommt, und dann sagt er, ich bin's. Und diese Offenbarung, diese Erkenntnis, damit gibt sie sich zufrieden. Und das ist schon erstaunlich. Also wenn es um die Unmündigen geht, wer sind Unmündige? Das hört sich an wie Kinder, ja? Die noch nicht fähig sind, für sich selbst vielleicht sogar zu sorgen.
Aber glaubenswillig.
Aber offen. Ja. Jesus nimmt ja immer die Kinder auch als ein Beispiel und sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und die sind offen dafür. Die haben auch dieses Vertrauen. Die sind auch bereit, sich noch was sagen zu lassen, sich korrigieren zu lassen. Und die anderen, die dagegen gestellt werden, diese Klugen, die meinen eh schon, dass sie alles wissen, dass sie alles haben, dass sie keine Korrektur brauchen.
Ich insistiere. Ich lese nochmal. Vielleicht kommt euch eine Assoziation. 27. Alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater. Niemand kennt den Sohn, denn nur der Vater. Niemand kennt den Vater, denn nur der Sohn. Und wem es der Sohn will, offenbaren. Du hast den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen offenbart.
Es ist wohlgefällig gewesen vor dir. Wovon reden die?
Die Assoziation, die mir an der Stelle kommt, ist Johannes 14, wo Philippus fragt, zeige uns den Vater, und Jesus sagt, du siehst mich und kennst mich doch nicht.
Und das ist genau der Punkt, wo viele ausgestiegen sind. Denkt an das Johannesevangelium, wo Jesus diese Vermehrung der Brote und Fische macht bei den 5000. Sie alle speist am See, dann wollen sie ihn zum König machen. Und weil er sich zum König machen lassen will, zieht er sich zurück. Und nächsten Tag treffen sie sich in Kapernaum und dann sagt er, ich bin das Brot der Welt. Und sie packen es nicht. Sie packen es nicht. Und dann geht es die ganze Geschichte, Kapitel 6 bis zum Ende, Kapitel 7 Johannes bis zum Ende, Kapitel 8 Johannes bis zum Ende, dass er ständig sagt, ich bin der Sohn Gottes. Ich stehe vor euch in göttlicher Autorität. Und das Ende der Geschichte in Kapitel 8 ist, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Das ist das. Darum geht es Sodom und Sidon und Tyrus am Ende besser als all diesen Städten. Weil sie wollten die Gottessohnschaft Jesu nicht akzeptieren. Und ich könnte auch sagen, die Göttlichkeit Jesu nicht akzeptieren. Das ist, was hier offensichtlich diskutiert wird. Und daraus erfolgt etwas. Und das ist der Vers 28, Gerson, den du vorhin gelesen hast. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Warum kann er das denn sagen? Ja, weil er eben Gottes Sohn ist. Deshalb kann er das sagen. Niemand von uns kann das sagen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig beladen seid. Ich will euch erquicken. Das kann niemand von uns sagen. Und er kann das sagen, denn er kommt im Auftrag des Vaters, den nur er kennt und der, dem er es offenbaren will. Er hat sozusagen eine Schlüsselposition. Diese Schlüsselposition, das ist das Geheimnis des Messias. Er kommt, um uns seinen Vater zu bringen und mit ihm alle Macht der Vergebung und der Erquickung. Da werden wir beschenkt, wenn wir es denn annehmen. Wenn wir es denn annehmen. Wir nehmen es halt leider oft nicht an. Das ist das Problem. Und das ist auch hier jetzt die Situation. Also, jetzt sollen wir zu Jesus kommen. Wir verstehen, dass er vom Vater gesandt ist. Wir verstehen, dass von der Qualität des Vaters auch in ihm ist. Er ist von der Qualität seines Vaters im Sinne der Gottheit. Und dann kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Mal ganz persönlich gefragt, habt ihr das schon mal erlebt bei euch selber? Das Gefühl, und ich rede jetzt nicht nur von einer Theorie, die ich halt für wahr halte, sondern von einem tief empfundenen Gefühl, da komme ich jetzt zu Gott, da komme ich zu Jesus und da fällt wirklich alles von mir ab. Erzählt.
Mir geht es regelmäßig, kommt jetzt nicht so oft vor, dass es mir so schlecht geht, aber wenn es mir mal schlecht geht, dann gehe ich gerne spazieren und bete einfach darüber. Und in solchen Situationen schenkt Gott mir häufig irgendwelche Gedanken, entweder zu mehr Dankbarkeit oder dass er mir irgendeinen Vers ins Gedächtnis ruft, der einfach Trost spendet. Und in diesem Moment erkenne ich dann, ich bin mit diesem Problem nicht alleine. Ich muss das Problem vielleicht nicht mal alleine lösen. Vielleicht ist es sogar unnötig, dass ich mir überhaupt Sorgen mache, weil ich vielleicht irgendwelche Verheißungen beiseite schiebe, denen ich mehr Gewicht geben sollte. Mhm. Aber in solchen Situationen erlebe ich es häufig, dass Gott einem einfach diesen Trost schenkt, ohne dass das Problem in dem Moment aus der Welt ist. Aber es ist einfach ein ganz anderer Gemütszustand, der sich danach einstellt.
Ja, yep. Helmut, bitte.
Also wenn ich Probleme habe, dann ist es oft so, dass man sich um die Probleme dreht und es wird nicht besser. Mhm. Und manchmal wird es dann besser, wenn ich einfach die Bibel in die Hand nehme und irgendeinen Abschnitt lese, der vielleicht mit den Dingen gar nichts zu tun hat. Und dann ist es so, dass man abgelenkt wird, man wird in eine andere Situation gebracht und wenn man nachher reflektiert, dann hat es einem wirklich geholfen, weil Probleme lösen sich nicht, indem man sich um sie dreht, sondern es wird oft dann besser, wenn man eine andere Perspektive einnimmt. Und ich habe das oft erlebt, dass das Wort Gottes, das oft mit den Problemen gar nichts zu tun hat, mich in der Situation dann wirklich getröstet hat, weil es mich in eine andere Position erhoben hat. Ja.
Ich habe das schon mehrmals erlebt, dass wenn man Probleme und Sorgen hat und die vor Gott bringt und betet, und in Gedanken die Lösungsvorschläge durchgeht und sich überlegt, wer kann mir helfen, was und wie, dann bringt das Gebet mir persönlich nichts. Dann habe ich das Gefühl, ich habe meine Pflicht getan, meine Schuldigkeit, Häkchen drunter, ich habe Gott über mein Vorhaben informiert. Mir geht es nach diesem Gebet nicht besser. Wenn ich aber keinen Lösungsvorschlag habe, wenn ich tatsächlich vor Gott komme und sage, lieber Gott, ich kann nichts dran ändern, ich bin machtlos an dieser Stelle, du musst eingreifen, schenk mir die nötige Ruhe und Frieden in mein Herz, dann habe ich diesen Frieden. Aber wenn ich Gott über mein Problem informiere und über meine Lösungsvorschläge informiere, dann habe ich komischerweise diese Ruhe nicht.
Mhm. Und bei mir, ich kenne das auch, da geht es nicht nur um die Probleme oder so, sondern auch, wenn man merkt, man hat wirklich was gemacht, was nicht in Ordnung war. Und die große Frage da ist, kann Gott wirklich das vergeben? Kann das wieder in Ordnung kommen irgendwie? Und dann bin ich froh, dass wir Verheißungen, dass das wirklich geschrieben steht im Wort und dass ich mich darauf verlassen kann. Und dann komme ich zu Christus und dann erlebe ich dieses Erquicken. Ich mag dieses Wort, ja. Das ist so wie nach
Quick lebendig machen.
Ja, irgendwie schon, ja. So eine lange Durstphase und ja. Da kannst du erfrischt werden. Ja.
Mir geht es oft so, dass ich, wenn ich belastet bin, es mir schon genügt, wenn ich einfach nur sagen kann, ach Herr, schau dir das an. Herr, schau, wie es mir geht. Und dann rede ich einfach und sage, Herr, das und das und das, schau dir das an. Und allein nur, ich weiß überhaupt nicht, wie es gelöst wird, aber das Empfinden, das ich habe, ist, er steht wirklich da, neben mir und hört mir zu, legt seinen Arm um mich und am Ende denke ich, das ist mir so leicht ums Herz, ich weiß immer noch nicht, wie es anders wird, aber es ist mir einfach leicht ums Herz. Und dieses Erquicken, das erlebe ich durchaus, dass eben ich spüre, Gott ist da und es ist so, dass tatsächlich das Bewusstsein, nicht allein zu sein in dieser Situation, eigentlich 3/4 der Lösung ist. Und dann kann ich nur mehr warten, was dann am Ende rauskommt. Aber das lässt mich oft sehr, sehr ruhig bleiben. Ja. Nehmt auf euch mein Joch. Lernt von mir, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Der Messias, der Gott und Mensch gleichzeitig ist, uns auffordert, bei ihm alles abzuladen, sagt, dass am Ende für uns etwas dabei rausspringt, nämlich Ruhe für unsere Seele. Ruhe im Leben. Jetzt frage ich euch, was denn das ist? Wir sollen abladen und sollen ein Joch auf uns nehmen. Erklärt mir diesen Zusammenhang. Abladen und ein Joch auf sich nehmen.
Ich glaube, das ist ein Austausch. Lad dein Joch, das du trägst, ab und nimm das Joch Jesu auf dich, das eben hier als leicht beschrieben wird. Das Joch, das ich trage, wo ich es auch selber tragen muss, das wird schwer und schwerer, weil ich noch mehr dran hänge. Und irgendwann ist es so schwer, dass ich unter dieser Last zusammenbreche. Und Jesus bietet uns an, dass wir sein Joch, das leicht ist, auf uns nehmen, dass er unser Joch in gewisser Weise dann auch trägt. Und das finde ich so eine herrliche Verheißung, dass wir unsere Lasten Gott abgeben dürfen und dass der Weg, den er für uns vorgesehen hat, im Ergebnis der leichte und sanfte ist.
Das heißt, ich nehme das jetzt wörtlich und sage, wenn ich Jesu Joch trage und seine Last auf mich nehme, wird es mir nicht zu viel. Das ist die Schlussfolgerung. Dann wird es mir nicht zu viel. Und wenn es mir aber zu viel wird, dann trage ich weiß nicht was, aber sicher nicht Jesu Joch. Wäre das zulässig von der Überlegung her?
Ich bin mir nicht ganz schlüssig. Also ich glaube, dass das Joch, das von Jesus kommt, keine Last an sich ist, sondern dass es viel mehr ausdrückt, das Bild, dass das Joch ja bei Tieren meint, dass es so ein Bogen ist, dass die Tiere einfach miteinander gehen. Also ich glaube, das Joch, das wir von Jesus zu tragen bekommen, ist ja keine Last, die von ihm kommt, sondern vielmehr zu sagen, du kommst jetzt zu mir und jetzt zeige ich dir, liebes Kind, wenn du mit mir gehst, dann kannst du zwar nicht abweichen, also du sollst mir folgen, das ist eine kleine Last, dass du einfach in meine Richtung gehst, damit du nicht später wiederkommen musst und abzuladen. Denn wenn du mit mir gehst, dann ist das definitiv der bessere Weg, weil du dann selbst deine Last nicht tragen musst, die du mir vorher gerade gegeben hast.
Wir bleiben bei dem Gedanken noch. Thomas, sei so lieb. Mhm. Du hast das vorhin schon erwähnt in unserem Gespräch vor der Aufnahme. Ja. Seite 65 oben, lies doch diesen Absatz.
Da haben wir ein Zitat aus dem Buch Child Guidance von Ellen White auf Seite 267. Wenn du deine Arbeit als schwer empfindest, wenn du über Schwierigkeiten und Prüfungen klagst, wenn du sagst, dass du keine Kraft hast, der Versuchung zu widerstehen, dass du die Ungeduld nicht überwinden kannst und dass das christliche Leben eine schwierige Aufgabe ist, dann sei dir sicher, dass du nicht das Joch Christi trägst. Du trägst das Joch eines anderen Herrn.
Jetzt nehme ich das zusammen mit dem, was du gesagt hast. Nicht? Können wir daraus nicht schließen, das ist ein Vorschlag, können wir daraus nicht schließen, dass wenn uns die Situation passiert, dass es uns zu schwer wird, dass es dann tatsächlich nicht das Joch Christi ist, das wir tragen? Auf der anderen Seite müsste ich dann sagen, wäre das nicht dann der Aufruf, mir wird es zu schwer, genau das zu tun, wozu Jesus uns hier einlädt, nämlich zu ihm zu kommen und unsere Mühsal und Plage bei ihm abzuladen, nicht? Denn sein Joch ist besser als die Lasten, die wir tragen. Das wäre so die Idee. Die Ruhe, die kommt also jetzt woher genau? Er wird uns Ruhe geben für unsere Seelen, heißt es. Woher kommt die Ruhe?
Ja. Die These, die du gerade aufgestellt hast, die klingt so radikal, aber irgendwie auch nicht falsch. Und ich glaube auch, dass sie nicht falsch ist. Weil nämlich die Frage im Ergebnis beim Gottvertrauen zu suchen ist.
Ja.
Und wir werden nicht immer aus der Situation herausgelöst. Psalm 34 ist da sehr, sehr eindrücklich, wo es darum geht, dass Gott aus den Nöten errettet, obwohl David noch in der Situation des Problems steckt. Er schwebt immer noch in Lebensgefahr. Und trotzdem findet er Ruhe, spricht davon, dass er keinen Mangel hat und dass er schmeckt und sieht, wie freundlich der Herr ist. Und dieser ganze Psalm steht im Licht des Gottvertrauens. Und ich glaube, dass Gott uns mit solchen Situationen auch dieses Gottvertrauen oftmals lehren möchte, wenn wir sehen müssen, dass wir allein aufgeschmissen sind. Das ist das, was du gesagt hast, Agnessa. Dass wir sehen müssen, dass wir ohne ihn nichts tun können, dass wir nicht auf unsere eigenen Lösungsvorschläge vertrauen dürfen, sondern dass wir auf Gott schauen müssen. Das heißt nicht, dass wir unseren Kopf nicht anstrengen dürfen. Im Gegenteil. Aber wir müssen uns bewusst sein, wo unsere Abhängigkeit liegt. Dass wir von Jesus abhängig sind und dass wir seine Kraft und seine Führung brauchen.
Und als Ergänzung auch, ich meine, hier steht ja ganz klar drin, dass Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er sagt nicht, mein Joch drückt dir zu schwer auf die Schultern und meine Last, die wird dich zu Boden halten oder so. Ja. Er verspricht es ja sogar, wenn wir zu ihm kommen, dann dürfen wir erfahren, uns wird die Last leichter. Mhm.
Ich meine, wenn wir daran glauben, dass Jesus unser Schöpfer ist und genau weiß, was für uns das Beste ist, dann dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er uns nie überanstrengen wird. Und das, was wir uns selbst zumuten, das überanstrengt uns. Aber nicht das, was Jesus uns zumutet.
Ja, weil wir ja dann eben unsere eigenen Wege als Belastung sozusagen auf uns nehmen. Denken wir doch noch nach über diesen Satz, ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Also wir haben vorhin aus dem Zusammenhang gesagt, dass Jesus sich ja hier als Sohn Gottes zu erkennen gibt und eben darüber klagt, dass das rund um den See Genezareth so viele Leute nicht hören wollen. Und dass er sozusagen als Sohn Gottes sich hier als der darstellt, der die anderen einlädt, alle ihre Lasten zu ihm zu bringen. Er ist sozusagen der König, ja, er ist ja Gott selbst. Das ist jetzt die Denkrichtung. Und dann sagt er von sich, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Sind das die Eigenschaften, oder die wir mit Gott verbinden? Demütiger Gott? Sanftmütiger Gott? Jedenfalls ist sanftmütig und demütig nicht das, was die Leute wollten von dem Messias, den sie sich erhofften. Das ist offensichtlich. Können wir darüber ein bisschen mehr nachdenken, was denn die Sanftmut und Demut Jesu so stark macht, dass sie eine göttliche Eigenschaft sind?
Ich würde sogar sagen, es ist die Würde, die ihn auszeichnet. Das Gegenteil von Demut wäre dann eigentlich Hochmut.
Ja.
Und er kommt nicht als Hochmütiger.
Er
hat das sogar auch angeklagt. Wir haben ja Texte, wo er ganz klar sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und wenn es um Sanftmut geht, dann hätten wir auch das Beispiel von Mose. Über ihn wird ja gesagt, er war der sanftmütigste Mensch auf der Erde.
Ja.
Und trotzdem sehen wir Szenen auch in seinem Leben, wo er die 10 Gebote zerschmeißt und darüber wirklich auch zornig wird, dass das Volk sich so schnell von Gott abgewandt hat. Ja. Und so gibt es auch Szenen im Leben von Jesus, ne, wo er ganz klar Worte findet gegenüber den stolzen Heuchlern, den Pharisäern.
Fast in einer Abwandlung des Paulus-Worts. Nicht? Paulus sagt nicht, die Torheit Gottes ist stärker als die Weisheit der Menschen sind. Die Schwachheit Gottes ist stärker als die Kraft der Menschen. Ich könnte jetzt auch sagen, die Sanftmut Gottes ist stärker als aller Hochmut und alle Kraft der Welt.
Mhm.
Nicht? Das heißt, dass wir das genau aber von ihm lernen sollen, dass praktisch mit Sanftmut das Böse überwunden wird und mit Demut. Das sind nicht die Waffen, die wir von uns aus wählen würden, nicht wahr?
Ja? Ich finde es auch ganz interessant, wenn wir diese zwei Begriffe im Kontext dessen sehen, was wir vorhin gelesen haben, zum Gerichtshandeln und auch zum Urteil über diese Städte. Auch da kommt irgendwie wieder durch, dieses Gerichtshandeln, das einfach nur verdirbt, das ist nicht das, was Jesus will. Und deswegen prangert er es auch an, um an der Stelle auch wieder eine Umkehr zu erwirken. Ansonsten könnte er sich ja einfach denken, okay, da ist Hopfen und Malz verloren. Die werden am Tag des Gerichts sehen, was sie davon haben. Aber das ist eben gerade nicht der Punkt. Er fordert genau diese Städte, die er anprangert, auf, kommt her zu mir. Und diese Aufforderung entstammt dieser Demut. Er ist nicht der nach Rache süchtet oder der den jetzt zeigen will, wer der Herr im Haus ist, sondern er ist so demütig, dass er sich auch unter sie stellt und auch für sie Mensch wird, um sie zu erlösen.
Mhm. Wie könnte man das noch charakterisieren stärker, die Sanftmut? Weil der Ausdruck im Deutschen hat ja eine gewisse, hat was Weiches, nicht wahr? Sanft ist etwas Weiches. Ja? Der Ausdruck, den wir hier haben im Evangelium, im Original, bedeutet nicht nur weich, sondern bedeutet wohlwollend. Ja, man könnte fast sagen, nützlich. Angenehm, gut. Das heißt,
Das, was Jesus uns bringt, nützt uns, ist für uns angenehm, ist wichtig für uns, ist gut für uns. Und sein Joch ist das auch. Es ist ein wohlwollendes, ein gutes Joch. Eines, das uns weiterbringt. Nicht? Das heißt, im Grunde genommen, dass aller Erfolg, den wir für unser Leben erzielen können, auch im Sinne der Erlösung, allein bei Jesus zu finden ist. Allein da. Und deshalb sollen wir sein Joch auf uns nehmen. Denn wenn wir unter seinem Joch gehen, bedeutet das, dass wir am Ziel ankommen werden.
Was ich ja sehr spannend finde, hier kommt für mich die Kindererziehung mit hinein. Denn ich bin von Typ her so, dass ich auch cholerische Züge in mir habe und auch mal etwas lauter werden kann, wenn die Kinder nicht so spuren, wie ich mir das vorstelle. Und gerade wenn die Kinder öfter mal was wiederholen, was mir nicht gefällt, dann ertappe ich mich dabei, halt lauter zu werden und entdecke, dass diese Art der Erziehungsmethode aber nicht den Erfolg bringt. Also das Kind folgt mir eher, wenn ich ruhig und ganz sanftmütig was sage, wie wenn mir der Kragen reißt und ich mal was laut hinausrufe. Also dann sind sie zwar verstört, aber ich komme nicht zu meinem Erfolg. Und ich glaube, darin soll man von Jesus lernen, dass er, wie oft hauen wir daneben und er bleibt sanftmütig nach der x-ten Wiederholung. Und das ist eine Eigenschaft, wo ich merke, die ist nicht natürlich in mir. Die muss ich mir schenken lassen. Aber wenn ich sie mir schenken lasse, dann merke ich auch bei meinen Kindern, dass ich so zu meinem Ziel viel eher komme. Durch Sanftmut wie durch schnelles, vorlautes, lautes Hinausrufen.
Das ist eine wichtige Erkenntnis, dass wir praktisch auch in dem Sinn, wie wir Vorbild sind oder mit anderen Menschen umgehen, in den Sprüchen heißt einmal nicht eine sanfte oder linde Antwort stillt den Zorn, ein hartes Wort, aber richtet Grimm an. So steht es in der Luther-Übersetzung. Nicht? Also dort, wo man versucht, sich mit Härte durchzusetzen, mag einem das gelingen, aber es trägt einem nicht die Liebe und Achtung und den Respekt der Leute ein. Das ist das Problem. Das heißt also, dass Gott offensichtlich mit seinen Methoden um einiges weiterkommt. Und jetzt im Sinne der Erlösung müssen wir so weit gehen und sagen, dass Gottes Methoden dieser Sanftmut, dieser Demut, dieser eben nicht dominanten Art, dass das wahrscheinlich der einzige Schlüssel zum Erfolg ist überhaupt.
Ja? Ich glaube, unser Problem mit diesen Worten ist auch irgendwo unser falsches Verständnis. Mhm. Wir bezeichnen Menschen, die demütig und sanftmütig sind, das sind in unseren Augen meistens Schwächlinge.
Ja.
Der ist demütig und sanftmütig, weil er zu schwach ist, um sich selbst zu behaupten. Aber Jesus ist kein Schwächling. Und trotzdem ist er demütig und sanftmütig, weil das eine Charaktereigenschaft Gottes ist, mit der er die Welt regiert und mit der er die Welt erschaffen hat und mit der er auch die Welt erlöst. Und unser Streben nach anderen Charaktereigenschaften kommt vom Teufel.
Das ist definitiv so, auch wenn das fast simplistisch klingt an der Stelle. Gell? Aber es ist wahr, es ist wirklich so. Es gibt hier praktisch nur zwei Quellen. Und es gibt entweder eben nur den Erfolg oder den Misserfolg. Was sollen wir dazu sagen? Ja, das ist wirklich so. Die Geschichte mit Jesus wird jetzt für uns hier praktisch beleuchtet sein. Nicht? Wir sagen, das, was Jesus hier sagt, sagt er als Gottes Sohn zu uns. Und weil er der Messias ist, weil er der Gottessohn ist, deshalb sollen wir zu ihm kommen, sollen alles bei ihm abladen und weitergehen als solche, die von ihm beauftragt sind. Wenn wir nämlich sein Joch tragen, dann wird es uns zu einem guten Ende führen. Und mit seiner Sanftmut und Demut wird er uns leiten und das werden auch unsere Charaktereigenschaften werden, mit denen wir weiterkommen. Was automatisch auch dazu führt, das ist ein steiler Schluss, gebe ich zu, aber er ist möglich, dass wir nicht nur unsere eigenen Lasten tragen, die Jesus uns dann tragen hilft, sondern auch Lasten der anderen tragen helfen. Was ja auch nicht typisch ist für den Menschen. Nicht? Mhm. Der Mensch, also wenn ich mich jetzt anschaue, nicht, das, was einem am schnellsten kommt, ist darüber zu reden, wie viel man selber leisten muss, wie viel selber einem auf die Füße fällt und so weiter. Und dann kommt jemand und braucht noch Hilfe und du hast überhaupt keinen Nerv dafür, dass da jetzt jemand von dir noch Hilfe braucht. Und wenn du aber gehst mit diesem, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht, Prinzip, und aus der Umarmung Jesu, wo du alles abgeladen hast, kommst, dann machst du selber die Arme weit auf, nicht? Und umarmst die, die es nötig haben. Das heißt, das wird sich immer fortsetzen. Schlussrunde. Was sind eure abschließenden Worte?
Ich knüpfe nochmal an mit anderen Worten. Diese Sanftmut Jesu, auch diese Demut Jesu, wenn wir dieses Joch auf uns legen und von ihm lernen, dann ändert das die Perspektive, also meine Perspektive, gegenüber den Problemen, die da sind, auch vielleicht im Umgang mit Versagen anderer, mit Schuld anderer, auch wenn es um Vergebung geht, wenn es um Versöhnung geht, all das hilft mir dann, und das ist ja das Ziel hier, zu dieser Ruhe zu finden.
Ja.
Erquickt zu werden und zur Ruhe zu finden.
Und zur Ruhe zu finden. Ja, bitte.
Ich finde es tröstlich, dass Jesus diese Einladung immer wieder ausspricht an jeden Einzelnen von uns. Kommt her zu mir. Das ist ja das Erste, was in diesen Aufforderungen enthalten ist. Kommt her. Und damit steht und fällt erstmal alles. Komme ich zu Jesus oder komme ich damit nicht zu Jesus? Und das ist so die Anwendung, die ich für mich ganz persönlich immer wieder mitnehmen möchte. Mit dem, was mich bedrückt, vielleicht aber auch mit dem, was mich fröhlich macht, mit dem allen zu Jesus zu kommen und mein Leben mit ihm auch zu teilen. Und so auch diesen ganzen Segen erleben zu können.
Ich glaube, hier sind noch ganz wichtige Aspekte, besonders wenn man weiter in der Lektion da den Text aus 2. Mose betrachtet, mit dem Verantwortung teilen, das widerstrebt einem menschlichen Naturell. Man will selbst die Verantwortung für sein Leben haben, man will nichts teilen, man will nicht Verantwortung abgeben. Und hier ruft Jesus uns auf, mit ihm das zu teilen, dass er derjenige ist, der uns das Tragen helfen wird. Und dass du musst nicht allein die Welt retten, sondern du begibst dich zu Jesus seinen Füßen, er hilft dir dabei. Und vielleicht möchte er auch, dass du deine Verantwortung, die du trägst, vielleicht mit anderen teilst, um zu besseren Erfolgen zu kommen. Und nicht alles an dich zu reißen und denken, ich muss jetzt alles alleine.
Das könnte Teil des Jochs sein, nicht? In dieser Form. Helmut.
Als Heimleiter von Bonhofen kommen Leute viel zu mir, den ganzen Tag über, mit unterschiedlichsten Anliegen. Und es ist sehr spannend. Also ich stelle fest, wenn ich zu wenig zu Jesus komme, dann habe ich oft nicht die Kraft, für all die Anliegen Kraft und Ruhe zu haben und auch immer sanftmütig zu bleiben. Und ich habe schon oft erlebt, dass es wirklich einen Unterschied macht. Wenn ich mir genügend Zeit nehme, um zu Jesus zu kommen, dann bin ich auch viel geduldiger, auch wenn es spät am Abend ist, mit Anliegen. Und dann merke ich wirklich, dass Jesu Aussage zu 100% wahr ist. Wenn ich zu ihm komme, dann ist mein Becher voll und ich habe auch genug, wenn mein Becher voll ist, habe ich auch genug Kraft und Geduld für all die anderen, die dann zu mir kommen. Aber wenn mein Fass leer ist, dann habe ich nichts, was ich geben kann. Und dann bin ich manchmal auch unmütig mit den Leuten, die kommen. Und ich freue mich immer, wenn ich das lese, weil ich einfach sehe, da ist ein Prinzip drin. Und wir haben hier drei Prinzipien. Zuerst, wie Gerson richtig gesagt hat, zuerst sollen wir kommen, dann sollen wir sein Joch nehmen. Und das was war das Dritte? Das Letzte ist,
lernt.
Kommt, nehmt und lernt, ganz genau. Und das ist so ein Prozess, der gegeben ist, wo wir auch nie damit fertig werden. Es ist immer das Gleiche. Kommen, sein Joch nehmen, mit sich leiten zu lassen und auch ständig von ihm zu lernen. Und wenn wir das tun, dann haben wir auch genug Kraft für andere und können auch das widerspiegeln, was Jesus uns geschenkt hat, nämlich sanftmütig sein.
Dankeschön, das ist ein schönes Schlusswort. Danke euch allen für eure Anteilnahme an diesem Gespräch. Danke auch für das Interesse derer, die hier zuschauen und mitdenken. Wollen wir mitnehmen aus unserer heutigen Begegnung, dass wir tatsächlich diese Einladung Jesu annehmen, dass wir zu ihm kommen, dass wir unsere Last ihm schenken und dafür seine Last aufnehmen und mit der Leichtigkeit und wohlwollenden Sanftheit dieser Last ans Ziel gelangen. Der Herr möge es geben und wir danken ihm dafür. Helmut, betest du noch am Schluss mit
uns? Sehr gerne.
Danke.
Guter Gott im Himmel, wir möchten jetzt Danke sagen für diese wertvolle Betrachtung. Danke, dass du zu uns sprichst, dass wir unser Leben reflektieren können und dass wir draufkommen können, dass es immer das Beste ist, zu dir zu kommen. Und du sagst es in dieser Befehlsform, in diesem Imperativ, dass wir kommen sollen, dass wir das Joch aufnehmen sollen und dass wir auch lernen sollen von dir. Vater im Himmel, lass uns das immer bewusst sein, lass uns das in den Alltag mitnehmen und in schwierigen Zeiten auch niemals vergessen, dass wir Dinge nicht alleine tragen müssen, dass du sanft und demütig zu uns bist und dass der Lernprozess mit dir etwas Gutes ist, der unseren Charakter verändert, der uns mehr zu dem macht, wie wir eigentlich sein sollen, dass du uns auch vorbereitest auf ein Leben dann mit dir, dass du uns heiligst und mit uns den Weg gehst. Wir wollen dir von Herzen Danke sagen jetzt für diese Betrachtung und dass du uns es hilfst, auch in die Praxis zu übertragen. Amen.
Amen. Amen.